Heute gibt es im Potenzialverstärker fast so etwas wie einen Aufruf zur Revolution an Schulen. Und der richtet sich nicht nur an die Lehrkräfte, sondern auch an eine ganz andere Gruppe.
Also an die Eltern auch, weil die Eltern sagen, Schule muss sich verändern. Dann bitte sorgt auch dafür, dass ihr den Mut auch habt, dann auch die Lehrenden zu unterstützen. Weil wir sind alle Schulprofis. Jeder Elternteil kennt sich super aus in der Schule. Aber es ist die Schule von vor 40 Jahren. Das heißt, wir haben gar keine Ahnung. Das heißt, öffnet die Leitplanken auch für die Lehrenden, wenn sie was verändern wollen. Und macht den Mut, sagt, ja, komm, let's do it.
Womit wir dann wieder bei den Lehrkräften wären. Wie lässt sich Schule verändern? Das schauen wir uns heute genauer an. Herzlich willkommen zum Potenzialverstärker, dem Podcast von Bildung und Begabung. Hier erhalten Sie aus erster Hand Informationen, Praxistipps und Methodenwissen von Expertinnen und Experten für Unterricht und Bildungspraxis, und zwar alltagsnah und umsetzbar. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Potenzialverstärkers, der Podcast von Bildung und Begabung, heute mit
Leonard Sommer, hallo zusammen, ich freue mich total.
Hallo Leonard, herzlichen Dank, dass ich dich hier besuchen darf, dass wir hier bei dir die Aufnahme machen können. Du bist erstmal, sage ich jetzt mal so flapsig, kein Bildungsmensch, sondern ein Künstler, Kreativer, Designer. Wie würdest du das selbst beschreiben?
Du darfst mich übrigens Leo nennen. Leonard ist so mein wulstiger Autorenname, den können wir gleich mal streichen. Du nennst mich dann so wie meine Frau, meine Freunde. Ich bin Kreativer und aber vor allem auch Unternehmer und würde auch sagen, ich sag mal Mutmacher. Ich versuche also wirklich Menschen, die schon was bewegen, auch noch das Potenzial zu verstärken durch wie auch immer. Also das ist so ein bisschen so meine Mission.
Ja. Aber was hat das mit Bildung zu tun? Wie bist du an die Schule, an dieses ja häufig doch sehr starre System geraten und hast gesagt, oh, da können wir auch ein paar Schräubchen drehen oder ein paar große Schrauben vielleicht sogar?
Ich glaube, da muss ich vorne anfangen. Also erstmal, wo ich selber herkomme, auch was Schule angeht. Also ich bin ja aufgewachsen in einer, wie man so schön sagt, Hippie-Kommune. Also ich hatte sehr unkonventionelle Eltern, einen Architekten als Vater und eine Kunstlehrerin als Mutter. Und wir hatten das Privileg, ohne Medien aufwachsen zu dürfen, in einer Welt, die da für uns hieß ein Ruinendorf in Süditalien. Da durften wir 2 bis 3 Monate per anno wild umhertollen. Mein Bruder und ich, muss man, ist ganz wichtig, den zu erwähnen. Das heißt Busana Vecchia, das gibt es auch heute noch. Wir haben auch alle.
Eine Hippie-Kommune, oder?
Eine Hippie-Kommune, genau. Ja. Wir haben alle auch immer noch keine Besitzurkunden von Häusern. Das heißt, wir sind seit 66 Jahren Hausbesetzer. Das ist so. Man hat uns auch vor 4, 5 Jahren versucht rauszuschmeißen. Wir haben aber die ganzen Dokumente alle weggeworfen, sind da immer noch Besetzer. Und das ist deswegen so wichtig, weil ich da, meine ich, durch diese Freiheit, also sind keine Autos drin, es waren, ich glaube, über 40 Nationalitäten, Künstler, man ist einfach raus und hat halt, war dann irgendwann mal wieder da. Es gab auch am Anfang keinen Strom und kein Wasser. Eigentlich nur um die Ecke Skorpione und sonst was. Und das ist, glaube ich, was nicht nur mir, sondern mein Bruder auch, also ich habe ja als Unternehmer mit ihm immer zusammengearbeitet, viel Freiheit und Angstlosigkeit gegeben hat. Das heißt, wir haben gelernt von Anfang an, ein Fehler ist nicht schlimm. Und das ist, glaube ich, nicht ganz so unwichtig für meine Vita, weil unser Leben, also unser unternehmerisches Leben wirklich sehr, sehr geprägt ist durch hohe Risiken immer. Ne? Und es war uns aber ziemlich wurscht. Das heißt, wir haben ja gesagt, komm, Gott, das machen wir jetzt. Und wir haben auch sehr unkonventionelle Wege eingeschlagen. Und das braucht natürlich irgendwie eine Wiege der Erziehung, die das erstmal ermöglicht. Und da komme ich zur Schule. Und das ist die Schule. Also ich bin in die Schule gegangen in der ersten Klasse. Nach 2 Wochen haben meine Eltern mich rausgenommen aus der Leopoldschule, weil ich musste in die Ecke stehen, als ich einmal zu spät gekommen bin. Die Frau Onnen, ich habe den Namen immer noch, obwohl ich sie nur 2 Wochen kennengelernt habe. Das war mein erstes Schulerfahren. Und ansonsten hatte ich aber auch später noch wieder Glück, aber war zumindest in der Schule auch als rechte Gehirnhälfte, war ich schon jetzt nicht so ganz beglückt am Anfang, weil ich sehr stark eben in Kreativität auch zeichnen, also ich habe sehr, sehr viel zeichnen, auch durch meine Mutter natürlich auch gelernt, die sich im Übrigen auch durch den Perfektionsdrang, den wir da auch erlernt haben, ne, mit Zeichnen, der hat uns später auch geprägt, wirklich so ein bisschen immer weiter perfektioniert, das auch zu machen in der Kreation auch und auch wirklich unkonventioneller, was ein bisschen ein Hindernis ist für mein Sein auch. Ich versuche dann immer noch und so, das ist manchmal ein bisschen...
Kann Kreativität ausbremsen
auch, oder? Ja, es kann auch, Kreativität oder? Ausbremsen. Ne?
Aber wenn ich mir da mal eben einhaken darf, das ist ja eine Situation, ich stelle mir vor, du kommst dahin mit diesen Erfahrungen aus der Hippie-Kommune, kommst in die Schule, wo es um Funktionieren, um Ordnung, um Disziplin, selten um Kreativität geht. Das war eine Herausforderung für dich, aber warst du auch eine Herausforderung für die Schule?
Das kann ich dir gar nicht so sagen. Ich weiß nur, dass ich mich immer, also ich hatte Glück mit den Kunstlehrern vor allem, weil sonst hätte ich auch ein schlechtes Abitur gehabt. Ich habe bei Kunst eigentlich immer das Maximale gehabt, weil ich mich auch sehr menschlich mit den Leuten sehr gut verstanden habe. Und natürlich war ich, für Mathematik war ich eine Herausforderung. Also meine Mathelehrerin sagte auch immer, weil ich fast immer falsche Lösungen hatte, du willst mich testen. Ja, im Nachhinein finde ich eine sehr schöne, Frau Lorenz, weiß ich noch. Aber ich war jetzt nicht so der Querschläger, der dann ungemütlich wurde, sondern ich habe mich trotzdem gut eingereiht ins System, sage ich mal hart. Ne? Aber es hat mich zumindest nicht inspiriert, überhaupt nicht. Sondern es hat mich in der Schule eingeschränkt, aber unsere Eltern haben eben uns viel Freiraum gegeben mit Musik und haben uns auch sehr inspiriert. Und das ist auch ein wichtiger Teil, glaube ich, weil wir sprechen oft bei Bildung von Schule und die Primary Educators sind nicht die Schule, sondern es sind die Eltern. Mhm. Wir sind ja heute im Outsourcing-Trip so und machen schnell die Schule dann. Aber die längste Zeit, die der Mensch bildungsorientiert verbringt, ist zu Hause und nicht in der Schule. Das dürfen wir nicht vergessen. Und da hatte ich einfach sehr, sehr tolle und befreiende Erziehung. Wir waren Fans von unseren Eltern und zwar wirklich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir aus dem Haus gegangen sind. Ich bin auch heute noch ein Fan von meinem Vater. Ich bewundere den total, gerade was Kreativität angeht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, warum wir beide sehr, sehr gut durchgekommen sind und dann auch weiter diesen Mut ins Unternehmertum reingebracht haben. Und da will ich auch einen Aufruf auf jeden Fall machen. Ruft nicht immer nach der Schule, sondern guckt erstmal selber, was man bewegen kann. Weil im eigenen System, also im eigenen Kinderzimmer, kann man verdammt viel bewegen. Das ist wirklich schon spannend. Und ich glaube, dass das mir geholfen hat, dann eben auch nach der Schule sofort, wir haben ja dann gleich weitergemacht, nach dem Abi, nach dem Studium, ohne irgendwas zu können, Unternehmer zu werden, hatten 50 Leute nach 18 Monaten, obwohl wir gar nicht wussten, wie es geht. Ja. Mhm. Und jetzt hast du gefragt, wie ich in dieses Bildungsthema Kreativität gekommen bin. Also wir haben ja eine Werbeagentur gehabt, eine Kreativagentur. Ich war da auch Kreativchef jetzt 25 Jahre immerhin. Haben geile Sachen machen dürfen. Also wirklich, ich bin ja jetzt auch in der Werbung, es ist richtig schön, dass ich auch zurückkommen durfte. Und ich hatte dann 2011 so eine, man sagt im Männlichen, so eine Professional Midlife Crisis, würde ich mal sagen. Ne? So, ja, Werbung, immer selber und so. Und dann habe ich durch Zufall im W&V, das ist so ein Magazin, habe ich gelesen, von der Berlin School of Creative Leadership. Die hat der Michael Conrad, das ist der ehemalige, also einer der Väter der Marlboro-Kampagne auch, heute nicht ganz so renommiert, aber Michael Conrad ist einer
damals
der besten
Kreativen.
Ja, wahnsinnig groß, gut, ja. Großes Kino, also ein ganz toller Kreativer, unfassbar. Kennst du so Menschen, die, wenn sie in den Raum kommen, die dann einen stärken, wenn sie wieder rausgehen, dann denkst du, oh, jetzt aber, ne? Also Michael ist so einer. Und die Schule macht aus Kreativen, die operativ kreativ sind, die sich für die Helden halten. Ich habe auch damals gedacht, oh, ich bin so toll und sowas und habe da halt auch gelernt, nee, du bist nicht der Tollste, sondern du umgibst dich mit Leuten, die noch toller sind, wenn du es richtig machst. Und habe da eben kreative Führung gelernt. Mhm. Und dann kam ja der magische Moment, der typische Schulmoment. Da drüben liegt ja das Buch, was ich extra für dich rausgekramt habe, von der Masterthesis noch.
Genau, ein gebundenes A4, sehr dickes, dunkelblaues Buch, was aussieht wie so eine Masterthese halt,
genau,
aussieht.
Genau, mit hier so richtig so gotische Schriftform.
Genau, mit Aufkleber fürs Etikett.
Ja, so. Genau. Und jetzt kommt ja der Testmoment, ne, wo wir alle dann durch müssen. Du musst deine Thesis schreiben und ich hatte dann die Idee, okay, ich habe da so eine Idee, David, der Professor, rauszufinden, was Unternehmen machen, kreative Unternehmen, die immer einen Track Record haben in maximaler Kreativität. Wie machen die das eigentlich? Wer gewinnt diese ganzen Kanleien und so und warum? Was machen die systematisch? Haben wir darüber gesprochen und haben beide rausgefunden, naja, so richtig spannend wird es nicht. Und da hatte er gesagt, pass mal auf, schau dir mal Sir Ken Robinson an bis morgen. Und dann kommst du mal wieder zurück. Habe ich das gemacht und war totally flashed. Also kennt ja jeder den TED-Talk. Why School Kills Creativity. Und dann ist mir die Lampe aufgegangen, wir haben es am nächsten Tag durchgesprochen und gesagt, ich stelle mir jetzt die Frage, was kann Schule machen, damit sie Kreativität fördern und nicht Konformismus? Und was kann sie vor allem von der Kreativindustrie lernen? Mhm. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen, immerhin schon seit, was steht da, 2011?
14 Jahre jetzt schon, solide.
Schon lange, ja. Und es ist immer intensiver geworden, am Anfang begleitend, also mit der Gründung von der Initiative Classroom Think Tank zum Beruf, dann das Buch daraus herausgeschält und irgendwann auch missioniert, ne? Und jetzt inzwischen ja auch erfreulicherweise eben auch als Dozent am ZSL oder wo auch immer. Und ich gehe gerne quasi auch los und finde Menschen, die einfach Tolles bewegen und füge das zusammen und gebe denen eine Bühne. Das heißt, ich möchte gerne viel Wissen zusammentragen, auch international, um andere damit zu inspirieren und anzustiften, davon zu lernen und auch einfach zu machen und nicht zu warten.
Das ist ja wahrscheinlich eines der häufigsten Gegenargumente, was du vielleicht hörst oder vielleicht auch erlebst, dass Menschen in einem System wie Schule sagen, ach, das System ist so starr, das System ist so unflexibel, was kann ich denn da tun? Ich komme doch da aus diesen Zwängen, aus diesen Leitplanken gar nicht raus.
Ja, umso mehr ist es spannend, dann eben auch Menschen zu sehen und die dann auch wirklich, ich sag mal, mit anderen in Berührung zu bringen, die eben diese Ängste, muss man sagen, haben. Die genau wissen, also Stefan Rupana kennen wir alle, ist so einer, der, oder Björn Nölte ist.
Schule, Nölte,
ja, genau, ja. Die einfach rausgefunden haben, da sind die Schilder, die rot-weißen, da muss ich mich entlang hangeln. Und wenn ich aber hier geradeaus durchfahre und ein bisschen hin und her schlängel, dann geht's ja doch, weil die haben ja rausgefunden, wie es geht. Und international gibt's ja noch krassere Beispiele, ne? Privatschulen habe ich natürlich sowieso Schulen gesehen, da unfassbar, ne? Aber man kann nur sagen, Carsten Bangert haben wir jetzt auch auf dem Tisch liegen hier beide, die uns den Weg zeigen, nee, es ist eine Ausrede gewissermaßen, natürlich ist es ein großer Druck, also Ausrede zu sagen ist jetzt auch hart, ne? Weil ich bin selber auch kein Schulleitender und schon gar nicht Lehrender. Ich habe aber eine Mutter als Lehrende gehabt, eine Frau auch. Aber wirklich den Mut in die Hand zu nehmen und wirklich auszutarieren, was kann ich machen, und vor allem, was man oft auch hört, ist von den Menschen, auch Micha Palesch oder sowas, was passiert denn eigentlich, wenn du es einfach machst? Schmeißen sie dich raus? Nee.
Natürlich nicht.
Es passiert ja nichts. Das heißt, ich glaube, die Menschen zeigen uns auch eben, die machen auch Mut dazu zu sagen, geht doch einfach mal den Weg und riskiert das, ne? Habt den Mut auch, rauszugehen aus und sich gar nicht so unterdrücken zu lassen von dem System. Weil das System ist ja eigentlich, und das System leidet ja selber auch. Die Menschen, die drinnen arbeiten, die leiden ja sogar selber drum. Deswegen frage ich auch manchmal, warum tun wir uns das eigentlich an? Also ich weiß ja auch gerade in Korea und habe da auch Dinge gesehen, wo man einfach sagt, ja klar, es ist kein Föderalismus, ist der große Unterschied, ne? Aber wo man einfach sagt, wenn wir von anderen lernen und die Sachen adaptieren und im Zweifel uns auf den Weg machen und gucken, wie man lange, da gibt es Wege. Ja, und die gibt es ja bei Unternehmen auch. Ein Unternehmer geht einfach auch was Neues auf die Straße bringen, der hat noch gar keine Straße eigentlich manchmal. Da werden neue Märkte entwickelt, da gibt es noch nicht mal eine Straße. Und die Schule muss sich eigentlich nur die Leitplanken suchen. Ja, da ist ja schon viel da. Aber das ist jetzt natürlich, du hast vorhin gesagt, Bildung, ich habe nämlich eigentlich gar keine Ahnung von Bildung, ne? Sondern ich lerne halt nur täglich von anderen und bin begeistert und lass mich anstecken. Und sehe aber, dass es geht.
Geht es also darum, Begeisterung zu entfachen?
Ja, also es ist ja so, Peter Spiegel, kennst du ja auch, sein Future Skill Buch ist ja auch ein echt, nicht nur seins, sondern von dem Team letztendlich, was er inzwischen über die Alliance auch aufgebaut hat, ist, da ist eine schöne Seite, und ich habe jetzt leider den Namen nicht dabei, von dem Future Skill Begeisterung entfachen. Mhm. Ja, halte ich für einen der wichtigsten Skills. Haben wir auch beim John Hattie jetzt gehört, war ja gerade in Heilbronn. Es ist für mich eine der Hauptaufgaben eines Schulleitenden, eines Lehrenden, eines Leaders. Ist auch so, die Führung hat sich ja auch im Unternehmenskontext, ist ja, Leadership hat sich komplett gewandelt in den letzten 30, 40 Jahren, weg von Top-Down, das, was wir in der Schule immer noch machen müssen teilweise, hin zu Inspirator, Guide, Connector, Networker. Und ich glaube, da ist der Hauptjob für eine gewisse Mission oder für ein gewisses Projekt oder so, einfach zu begeistern, damit Leute angesteckt werden und sagen, ja, wir gehen den Weg mit, weil es ist einfach, ich habe verstanden, warum. Das ist halt eben auch ein wichtiger Job, zu verstehen, warum gewisse Dinge so gut sind. Ich habe aber auch das Vertrauen und sage vielleicht, ja komm, wir laufen mal hinterher, weil er wird schon richtig machen. Bis jetzt sind gute Sachen, haben auch funktioniert. Und ich glaube, dass Begeisterungsfähigkeit auch eine der Kompetenzen ist, die wir ganz, ganz stark vermitteln sollten im Elternhaus, weil ich glaube, da fängt es an, Freude, Dankbarkeit, Begeisterung zu vermitteln und auch Dinge eben im Elternhaus nicht nebenher zu machen in der Erziehung, weil ich mich jetzt gerade im Gerät mit Instagram mit irgendeinem Essensfoto oder so beschäftige, weil ich nehme uns mal als Erwachsene da stärker in die Pflicht. Also bei meinen Kindern sehe ich, dass wir als Erwachsene teilweise mehr an solchen Themen interessiert sind als meine Tochter, ne, oder mein Sohn. Aber was ich sagen will, ist, dass wir dann quasi diese Begeisterung einfach als Vorbild leben und das, was wir in uns haben, als Begeisterung wirklich rauslassen, auch gerne ein bisschen mehr extrovertierter sind. Wie gesagt, mein Vater ist da grandios. der hat auch zu Hause, wenn man reinkommt, hat der überall so Sprüche. Das ist, die Wohnung ist voll von einem Schrein und Altar für Glück und Begeisterung. Ne? Und ich glaube, da kann man auch viele Rituale und sich selbst ritualisieren, auch gerade in der Schule. Und dann eben versuchen, das immer stärker auch zu trainieren mit sich selber. Ne? Und ich glaube, wenn wir das selber auch gelernt haben, das dann weiterzutragen, ne, ist für mich eine der wichtigsten Lehraufträge und Lernziele, dass Schüler aus der Schule rausgehen und einfach begeistert sind für das, was sie tun möchten, was sie gefunden haben. Und wenn sie irgendwas Neues finden, dann auch die Begeisterung wieder neu zu entfachen. Weil manchmal ist irgendwas, also jetzt, ich habe Jasmine Weiss gerade gehört, da hat mich der Skill Unlearning am meisten erschrocken als alter Mann, ja. Er ist auch schon ein bisschen älter. Und ich muss ja im Leben in Zukunft ständig für Dinge Begeisterung entfachen, weil ich manche Sachen über Bord haufen.
Die wir heute auch noch gar nicht kennen. Auch ja, das betont er ja in dem Buch.
Ne? Es gibt Dinge, die begeistern mich und die sind nicht mehr relevant. Ich muss sie über Bord werfen, da muss ich für neue Dinge Begeisterung entfachen. Ja? Und das ist einer der Aufgaben als der Schule, finde ich, und auch des Elternhauses. Ne?
Was du beschreibst, ist ja im Grunde eine neue Lehrkräfterolle. LehrerInnen als Leader eigentlich. Wir haben in der Schule ja häufig im Moment die Diskussion, dass sie sagen, ich will gar nicht so leaden, ich will eher Begleitung sein.
Executen.
Ja, da, gut, die gibt's natürlich auch. Nee, aber viele sagen ja, ich verstehe mich eher so als Lernbegleiter, als Entwicklungsbegleiter, Talente zu heben, zu fördern, überhaupt zu erkennen. Wie passt das zusammen? Leading und gleichzeitig irgendwie Freiheit zu geben.
Ich glaube, das passt noch gar nicht zusammen. Das passt so wenig zusammen, wie es auch in einem System eines Unternehmens ist. Weil da muss ich auch als Unternehmer, vor allem in kleinen Unternehmen, jetzt mit 20, 30 Leuten oder vielleicht 50, muss ich Talente zusammenstellen, wo ich sage, oh, ich brauche also ein Teamlead da drüben, weil der halt so ist, weil der hat das Talent zu leaden. Das ist nicht jedem, ich will jetzt gar nicht sagen geschenkt, sondern ganz im Gegenteil. Man braucht die Indianer genauso wichtig wie die Leader. Wenn du nur Leader hast, ist ein Chaos. Mhm, ja? Weil Leader natürlich auch manchmal einen Ticken sich selbst wichtig nehmen und sowas. Ne? Das heißt, du kannst nicht nur Leader in der Schule reinstellen. Aber wenn ich das jetzt auf ein Übernehmen übertrage, wäre es sinnvoll, davon zu lernen. Man hat gewisse Leute, die Leadership können, das auch von Herzen gerne machen, die dafür begeistert, die brennen. Es gibt aber andere, die können eben begleiten, auch sind dann auch eher die Zuhörer, weil ein Leader ist manchmal nicht so der tolle Zuhörer, ne? wenn er mittelmäßig gut drauf ist. Aber es gibt eben verschiedene Talente, die ich mir zusammenstellen kann in der Schule, die dann die Rollen erfüllen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob eine Schule, und deswegen ist es ja auch so fremd, ich gehe in ein Klassenzimmer, da ist dann einer vorne, das passt dann nicht. Sondern ich habe halt eine Lerngemeinschaft.
Ich brauche eigentlich ein Team vorne.
Ja, natürlich. Ich brauche gar nicht vorne, weil es ist ja auch, wenn wir mal nach Wutterschingen fahren, wo sind denn die Klassenzimmer? Oder hier in Finnland oder so. Deswegen ist ein Klassenzimmer gar nicht passungsgetreu zu dem, was wir brauchen. Oder Alpha School, kennst du ja auch, 2-Hours-Learning oder so. Also sie haben da ein Zimmer, wo da vorne jemand 2 Stunden, nee. Sondern ich habe halt eine Lerngemeinschaft von vielleicht sogar auch einem Elternteil, der im Zweifel als Leader gut ist, der dann auch in der Schule teilnimmt, an der Lerngemeinschaft mit seinen Talenten. Also ich stelle mal die Hypothese auf, dass eine Schule ein offenes, lernendes System ist, was auch von den Menschen lernt, mit ihren Talenten, die sie zusammenbringt. Und vielleicht ist ja auch in der neunten Klasse plötzlich jemand da, der als Leader besser ist für Lernende als ein Lehrer. Und ich glaube, da kommen wir zum wichtigen Aspekt, der auch im universitären Umfeld. Mhm. Weil das wird ja so ins System reingegeben. Und ich glaube, da muss man meiner Meinung nach vielleicht auch, wenn man solche ähnlichen Erfahrungen hat wie mein Creative Leadership MBA, dass man sagt, welche Talente bringt eigentlich der jeweilige mit und welche Talente entfache ich und falte ich, damit er dann in den und den in die Richtung geht. Und vielleicht lernt ja dann ein Lehrender auch, der ist quasi Teamlead, der ist Begleiter und sowas. Und da gibt es verschiedene Richtungen, die ich auf basierend von meinen Talenten entwickle. Und dann schicke ich da Leute raus, die halt auch nicht in ein System reingedrängt werden, sondern mit ihrem Talent das in die Schule bringen, was sie am besten können wollen. Weil ich meine, ein Lehrer ist ja auch nur ein Mensch, der auch seine Passion leben will. Warum muss der dann das tun, was dann, was er vielleicht gar nicht will? Ja? Und das tun wir aber so. Wir machen das in der Universität. Ich frage mich, warum tun wir uns das an?
In der Schule übrigens auch.
Ja, ja. Ja, in der Schule ist halt noch mehr. Ne? Ja, ja.
Jetzt ist aus deiner Masterarbeit ein paar Jahre später ein Buch geworden, erstmal auf Englisch und seit geraumer Zeit auch auf Deutsch. Wenn Schule auf Ideen bringt, ist der Titel. Da sind ganz viele Freunde von dir, Kolleginnen und Kollegen, die mitdenken, mit
kreativ sind. Die Freunde geworden sind.
Freunde geworden sind, auch das beschreibst du. Und das Spannende ist ja da, aus meiner Sicht immer, wo du oder wo ihr in dem Buch sehr eng drauf eingeht, auf das, was in Schule tatsächlich passiert. Noten ist so ein Thema, auch ein Kapitel in dem Buch. Freiheit gegen Noten, ist das der Widerspruch, vor dem wir stehen?
Ja, ich glaube, da müssen wir uns mal fragen, da gibt es ja auch schon tolle Initiativen, Institut für neue Prüfungskultur, wir haben vorhin von Björn Nölte gesprochen und Uta Oktum und wie sie alle heißen, Micha Palesche. Großartig auch, was da schon an Theorie und auch an Praxis entwickelt wird. Ich glaube, wir müssen uns dann manchmal fragen, klar, man braucht, ich weiß nicht, braucht man vielleicht überhaupt eine Aufstufung danach, weil ich brauche es als Unternehmer auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel jetzt Menschen mir angucke beim Bewerbung, ich habe die Zeugnisse gucke ich mir nicht an, ich gucke mir Zeugnisse an, die geschrieben sind, was Talents angeht. Mhm. Das heißt, das Assessment oder die Bewertung sollte vielleicht nicht eine Bewertung, sondern eine Potenzialbeschreibung der Person sein. Das ist schon mal eine ganz andere Richtung. Ja. Und wir haben ja in dem Kapitel auch deswegen versucht, bin ich auf die Suche gegangen, herauszufinden, ja, was macht denn eigentlich die Kreativindustrie zum Beispiel, um auch Arbeiten zu benoten? Also da ist ja ein Beispiel drin, das kann man direkt rauspicken, weil es mich sehr, sehr spannend auch. Und zwar, es gibt ja einmal im Jahr gibt es den Drang nach Cannes zu dem großen Festival, wo ja dann auch 2 Wochen vorher Filmfestival ist, wo es ist ein bisschen oldschool inzwischen, muss man sagen, aber es ist trotzdem halt eine der großen Ehren gewesen. Und es spornt ja auch Kreative an, auf der Bühne Wertschätzung zu bekommen. Es geht eigentlich um Wertschätzung. Das heißt, es ist keine Benotung, die man da bekommt, sondern gesehen werden. Genau, ja. Richtig. Weil jemand, der viel Arbeit und Herzblut in eine Arbeit gesteckt hat, der möchte gerne, dass sie gesehen wird. Und umso globaler sie gesehen wird, umso besser ist es halt an Wertschätzung. Und dieser schwere goldene Löwe, der ist das Maximale, was es gibt.
Das ist der Oscar der Kreativindustrie sozusagen, so. Der Werbung. Ja.
Und jetzt habe ich mich dann mal gefragt, weil das ist heavy, das ist richtig hart, wenn man da durchgeht, knallharte Jurierung, weil auch viel Geld dahinter ist. Wer so einen Löwe kriegt, das ist eine Währung in der Agentur, im Track Record. Deswegen haben wir mal geguckt, wie macht es denn eigentlich die Jury und was für Kriterien haben die? Und das ist so, also bei der, die haben wir hier übertragen, also ich lese mal hier die 8 Kriterien vor, wenn es für dich okay ist. Also erstmal, Beurteilungskriterien könnten wie folgt definiert werden. Erstens, Problemdefinition. Wurde das Problem durch die Aufgabe abgeworfen wurde von dem Team gut verstanden? Finde ich schon wichtig. Ja, so. Zweitens Recherche. Hat das Team oder der Einzelne für die Aufgabe relevante Informationen beschafft und diese überzeugend genutzt? Mit ChatGPT wird es noch wichtiger und KI. Hm? Sind sie fake oder echt? Drittens Entwurfsstrategien. Haben die Schülerinnen und Schüler Methoden und Strategien effektiv eingesetzt, um die Aufgaben zu lösen? Welche Methoden? Auch spannend. Viertens, Problemlösung. Löst die Arbeit das anstehende Problem zufriedenstellend? Fünftens, neu. War die Lösung des Problems überraschend oder konventionell? Sechstens, Klarheit. Vermittelt das Arbeitsergebnis seinen Inhalt und verständliche Weise? Siebtens, Verarbeitung. Ist es sauber und liebevoll ausgeführt? Und achtens, wie hoch war die Qualität der Präsentation? Wenn ich das alles machen würde für eine Benotung, dann ist der aber richtig weitergekommen, der Lernende, ne? Und das ist jetzt auch keine Benotung, sondern es ist ja in dem Fall eine Jurierung. Das heißt, ich stelle mir kurz vor, da sitzen halt 9 Lernende und die machen das. Das fände ich total spannend, weil da würde ich mehr lernen als, hast eine 4,5 in Mathe, tut mir leid, schönen Tag auch. Ja, was meinen jetzt?
Man könnte ja auf die Idee kommen, dass zum Beispiel so SchülerInnen-Wettbewerbe, Bundeswettbewerb Mathematik oder für Fremdsprachen oder für Geschichte, dass das vielleicht eine adäquatere Herangehensweise an solche Aufgaben wäre. Weil da ja doch vielfältiger als nur mit dem Ziel einer Punktnote am Schluss
absolut,
geguckt ja. wird. Jetzt kommt KI mit rein. Also da haben wir noch mal eine Ebene mehr. Du hast das gerade schon in den Kriterien ja kurz angesprochen. Wie viel verändert das sozusagen die Herausforderung?
Du meinst jetzt in Bezug auf eine Bewertung, wo es herkommt, ja. etc. Ja, ist eine wichtige, interessante Frage. Da will ich ganz kurz mal springen zu. Die habe ich jetzt in Korea dabei gehabt, weil ich muss mich in Korea mit meinem Vortrag natürlich ein bisschen mehr an einen etwas anderen Markt anpassen, weil die Schule ist da eben nicht so, wie sie hier ist. Das heißt, muss ich das Thema KI viel krasser mit einbauen. Und was interessant ist, ist die MIT-Studie, die ich gefunden habe, die kennt ja jeder wahrscheinlich schon oder viele von euch. Und da hat man rausgefunden, dass es waren 2 Probandengruppen, die ein kreatives Essay schreiben durften. Die einen haben mit ChatGPT angefangen, die anderen durften es erst danach nutzen für die Execution. Man hat dann rausgefunden, dass 83% der Nutzer, die mit KI angefangen haben, also mit ChatGPT, darf man ja nicht mit KI gleichsetzen, die haben 83% haben sich nicht mal daran erinnert, was sie geschrieben haben. Ist doch krass, oder? Und ich glaube, wenn man jetzt das, was wir eben gelesen haben, dass Menschen eine Sache abgeben und sie aber vortragen müssen, frei, da wird man relativ schnell rausfinden, ob die das jetzt digested haben oder nicht. Ja? Das heißt, wenn du ein Projekt, Project-Based Learning, du hast dann im Prinzip vorher dann auch Recherche betrieben und die ist jetzt mit KI genutzt worden, dann ist es völlig okay, wenn du verstanden hast und weitertragen hast, was das bedeutet für dich. Weil wir sind ja in einer Zeit, wo es darum geht, und das sagt auch der Senomaki aus Finnland irgendwie, es geht quasi darum, ich muss herausfinden, wie ich Wissen kreativ einsetze, um Probleme neu zu lösen. Darum geht es ja. Und wenn ich jetzt eine Schulaufgabe löse, wo halt Wissen abgefespert werden soll, dann möchte ich es bitte auch schnell mit ChatGPT gemacht haben, weil es bringt mir sowieso nicht so richtig viel weiter. Ich sag's mal knallhart.
Das heißt, die Lehrerin, der Lehrer, der mit ChatGPT oder Perplexity reingelegt wird, hat es eigentlich nicht besser verdient, weil die Aufgabenstellung dann einfach zu
das System.
Engstirnig war oder das System?
Das System hat es nicht besser verdient, weil der Lehrende, den nehmen wir mal aus der Schusslinie, der hat damit nichts zu tun. Der macht ja im Prinzip in Anführungsstrichen nur, was ihm aufgetragen wird, ne? Was zu infrage stellen ist. Ja? Deswegen, jeder, haben wir vorhin darüber gesprochen, geht raus aus den Leitplanken, ne? Springt darüber. Aber im Prinzip hat er, wenn er jetzt zum 15. Mal das richtige Arbeitsblatt rauszieht und dann gibt es einen gewissen Wissensstoff, dann ist vielleicht eher sein Auftrag zu sagen, cool, was du gerade vorgetragen hast, ist toll, aber wir haben ein Realitätsproblem. Ja, und deswegen lass uns noch mal genauer reingucken. Geh noch mal einen Schritt zurück, schau noch mal und überprüf noch mal kurz Fact-Check. Ne? Dann sprechen wir später noch mal und sowas. Und weil dann wird er sich damit beschäftigen und sagen, oh Mist, ne? Ist ja wie bei einer Masterarbeit, wenn ich jetzt plötzlich die Quelle, ich habe meine Masterarbeit ja damals Lektur lesen lassen von einem englischen Lecturer und der hat gesagt, darf ich dich jetzt noch nicht so nennen, weil ich habe 48 Quellen gefunden, die du nicht genannt hast. Geh noch mal in die Bütt. Und da musste ich noch mal nachrecherchieren und nachjustieren, weil der das rausgefunden hat. Das war ein super Learning. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist was, ist eine tolle Aufgabe, dass der Lehrende vor allem den Auftrag haben kann, kritisches Denken zu vermitteln. Und quasi einfach einen dann sympathisch drauf zu schubsen und sagen, das ist cool, dass du das so gemacht hast, aber schau nochmal genauer nach, weil es gab halt schon den historischen Aspekt oder so, den man nicht außer Acht lassen kann. Deswegen sind wir da und da. Und es ist ja auch eine total interessante Aufgabe, weil dann komme ich richtig weiter. Ne? Aber das ist natürlich hart, weil es ist auch so, dafür müssen wir den Lehrenden mehr Zeit geben, auch regelmäßig sich mit Themen beschäftigen zu können, weil das funktioniert nicht so bei dem Lehrplan, beim Curriculum. Deswegen finde ich auch dieses 2 Hours of Learning so spannend aus den USA, wo wir uns eben weniger mit solchen Themen beschäftigen, die wirklich teilweise das Nuggets of Knowledge sind, die ich wirklich nicht mehr in meinem Leben brauche. Ja? Und da ist in dem Film von Patrick Newell, einer der Movement Maker in meinem Buch, der hat ein Interview gemacht mit, ich glaube, der Person habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, von Stanford sogar, von der Stanford-Universität, der wirklich O-Ton sagt, in seinen letztendlich Studien ist so, wir lehren teilweise wirklich bis zu 90% von Dingen in der Schule, die man leider nie wieder braucht. Und was sagt er so schön? This is so bizarre, we need to do better. Und ich glaube, das ist was, deswegen Lehrende, wenn ihr die Begeisterung habt und aus dem Studium kommt, dann geht den eigenen Weg gleich und lasst euch nicht in das
leichter,
System,
ne?
Lasst euch in das System nicht reindringen, sondern durchsprengt die Lehrplanken jetzt, weil die Schule ist, und da kommen wir auch zum ganz wichtigen Punkt, das habe ich extra nochmal rausgelassen hier, das fand ich sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt zum ersten Mal wieder an einem Punkt. Du kennst wahrscheinlich von Golden Cats diese Kurve.
Muss man einmal beschreiben, ne?
Wir sind jetzt in dem Punkt, also wir sehen hier the race between education and technology. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir zum ersten Mal wieder in der Historie seit langem sind, wo mehr Technologien aus dem Boden schnellen und uns verändern, als die Bildung hinterherkommt.
Bisschen wie am Anfang der Industrialisierung.
Es ist wie bei der Industrialisierung. Damals gab es Dampfmaschine, es gab hier dann später halt die Glühbirne und sonst irgendwas. Und man hat damals die Schule als Schule konstituiert und systematisiert, damit man schnell genug Menschen auf die Straße kriegt, die das Wissen haben, um die Technologien zu steuern. Jetzt muss man sich mal überlegen, was jetzt gerade passiert. Die Technologien, ist die Geschwindigkeit von Technologien. Wir haben zum Beispiel hier 17 Jahre gebraucht fürs Telefon, dass 1 Million User da sind, und haben bei ChatGPT 5 Tage gebraucht. Da kann man sich vorstellen, wie schnell die Technologien aus dem Boden schnellen. Und KI ist nicht KI. Ist auch nicht ChatGPT, Entschuldigung. Das heißt, wir müssen eine Schule jetzt nicht nur irgendwie leicht verändern, sondern komplett transformieren, wenn nicht sogar sagen, vielleicht sogar disruptieren. Weil ansonsten haben wir, so wie damals, eine soziale Implosion. Ja? Weil wenn wir nämlich Leute ausbilden, die Technologien nicht beherrschen und auch nicht die richtigen Fähigkeiten haben, wie sollen wir denn dann unseren Wohlstand? Das funktioniert nicht. Und deswegen wird es wirklich so dringend. Und wenn die Chinesen uns in anderen Dingen überholen, vielleicht überholen sie uns irgendwann mit der Schule auch, weil die haben halt keinen Föderalismus, leider, sage ich mal. Aber diese Studie, die zeigt, dass es wirklich also höchste Eisenbahn wird. Ne? Und wir bewegen uns ja momentan in Europa teilweise schneller nach hinten als nach vorne. Ne? Also deswegen brauchen wir halt Mut, und deswegen liebe ich auch die Menschen, die draußen schon zeigen, let's just do it and make it, und einfach wirklich die Ketten sprengen und es einfach tun. Da gibt es tolle Bücher, es gibt tolle Menschen. Geht euch die Schulen angucken und geht nach Hause und macht es.
Ja? Wenn uns jemand zuhört und sagt, boah, okay, ich lege jetzt los. Was wäre so ein erster Schritt oder erste zwei Schritte? Ist das, melde ich mich für ein Praktikum in einer Kreativagentur, in einer Werbeagentur? Könnte das was sein als Lehrkraft? Oder fange ich einfach an, in meinem Unterricht Dinge anders zu machen? Oder ich mache beides vielleicht sogar?
Ich glaube, das Einfachste ist, und das jetzt als Lehrende oder als Eltern, ist sich also auch einfach viel zu lernen, viel begeistern zu lassen von Menschen, die es schon tun, sei es jetzt ein Buch, Podcast, wir machen ja gerade einen, und dann danach für sich zu überlegen, ich nehme ein ganz kleines Teil heraus und verändere das. Und das mache ich dann 21 Tage, ist ja diese Geschichte, aber ich mache kleine Teile in meinem Umfeld, die ich verändern kann, und meine nicht jetzt alles verändern zu müssen. Ja? Weil das ist ja oft das, was einen Kraft kostet. Ich meine jetzt das System auf, nee, das kann ich nicht. Sondern ich fange in meinem kleinen System an. Ich sage dir ein Beispiel, zum Beispiel jetzt Mathematik. Meine Kinder hatten damals, waren im Kopfrechnen jetzt genauso schlecht wie ich. Habe ich mir überlegt, wie kann ich irgendwas machen zu Hause, damit ich das trainiere. Da habe ich geguckt, die machen gerne diese Quartetts so mit km/h und so, haben wir früher gespielt. Also man kennt ja diese, da hat man ein Auto, dann 320 km/h, der andere hat nur 150, kriegt die Karte. Dann habe ich mit PowerPoint, so richtig hemdsärmlich, habe ich ein Kartenspiel gebastelt. Mit den Themen, die Kinder mochten. Meine Tochter hat Pferde toll gefunden, mein Sohn Fußballer. Und da habe ich gesagt, so jetzt mache ich mal ein Kartenspiel mit 32 Karten. Da gibt es dann zum Beispiel der FC Bayern, der hat 3020 Facebook-Freunde plus 290. Da haben die abends Quartett gespielt und haben Kopf gerechnet. Ja, das war jetzt eine ziemlich blöde Methode, aber
die aber hat wurden, geklappt.
Ja, hat geklappt. Ich habe dann irgendwie einfach eine Methode entwickelt und ich glaube, es gibt gerade Methoden und sowas, wo man im Kleinen anfangen kann, Design Thinking, was weiß ich, mit Kreativmethoden. Aber vor allem auch, glaube ich, was man verändern kann, ist, und das ist auch wichtig für einen selber, ist die Lernkultur. Das heißt, sofort einen Schritt zu gehen und zu sagen, ich bin hier nicht die Allmacht im Raum, ich gehe jetzt mal ganz oldschool, ne, sondern die Schüler und Schülerinnen sind quasi im Zweifel vielleicht sogar weiter als ich in gewissen Themen. Ich lerne von denen. Das heißt, ich baue, wie im Unternehmenskontext, ich gehe quasi auf die gleiche, eben, es gibt keine Hierarchien im Klassenzimmer. Gibt es im Unternehmenskontext. Die erfolgreichsten Unternehmen haben keine Hierarchien. Ja? Und ich bin dann auch bereit, selber Fehler, klasse, interessant, dass du mich jetzt erwischt hast. Ich habe einen Fehler gemacht, die zuzugeben, ne, auch als Eltern. Und kleinen Seitenschwank, wir hatten in der Strausberg-Realschule in Brandenburg, habe ich einen Workshop gehabt. Und da haben wir Methoden entwickelt mit den Lehrenden zusammen für Kreativität. Und da hat eine Referendarin, ganz toll, hat das High Five für Fehler als Idee gehabt. Grandios haben die dann eingeführt. Das ist ein Ritual jetzt, wenn jemand einen Fehler macht, dann klappen die Hand. Super, wir feiern Fehler. Findet der eine oder andere vielleicht blöd, ja. Aber es ist zumindest so, Angst vor Fehlern rauszunehmen und bei der Lernkultur zu beginnen. Und dann aber vielleicht halt einfach auch manche Schulstunden den Mut zu haben, das lassen wir jetzt mal weg. Ja, halte ich, kann man, glaube ich, weglassen vom Thema auch. Und dann zu sagen, ich probiere einfach mal Methoden aus mit den Kindern. Und wenn sie nicht gut funktionieren, mache ich wieder was Neues. Weil so ist es in der Wirtschaft auch. Test it, try it, fail.
Try better.
Do something else better. Ja, das ist, und ich glaube, das ist aber schwer, weil wir reden hier ganz einfach mal so, weil es ist eine Force, die einem gegenüber sitzt, das sind die Eltern. Mhm. Und wir haben bei der Futomundo, die wir jetzt ja nächstes Jahr wieder machen, das Zukunftsfestival im 25. und 26. Juni, haben wir auch vor, mit dem Bundeselternrat und der Bundesschülerkonferenz auch einen Tag zu machen, wo wir an Themen arbeiten. Und da wollen wir vor allem auch die Eltern einladen, auch mit den Wandel zu gestalten. Weil oft sitze ich nämlich als Schulleitender da vorne, habe ich auch schon Geschichten. Dann möchte ich irgendwas verändern. Das geht aber nicht, weil da 40 Eltern mir gegenüber sitzen und so richtig die Welle machen.
Mhm. Und oh, gibt's viele Beispiele.
Ja, deswegen also an die Eltern auch, weil die Eltern sind dann schnell zurückgehen und sagen, Schule muss sich verändern. Dann bitte sorgt auch dafür, dass ihr den Mut auch habt, dann auch die Lehrenden zu unterstützen. Weil wir sind alle Schulprofis. Jeder Elternteil kennt sich super aus in der Schule.
Man hat vor 40 Jahren mal
da. Aber es ist die Schule von vor 40 Jahren. Das heißt, wir haben gar keine Ahnung. Deswegen sage ich auch, ich bin in eine Schule gegangen, die ist einfach nicht mehr relevant. Deswegen sollten Eltern auch eher gucken, dass sie da auch genauso offen sind für eine andere Lernkultur, weil sonst bin ich schnell wirklich weggebrannt mit meiner Begeisterung als Lehrender, wenn ich was verändern will. Das heißt, öffnet die Leitplanken auch für die Lehrenden, wenn sie was verändern wollen. Macht den Mut und sagt, ja, komm, let's do it.
Also. Dein Buch ist, wie soll man das beschreiben, ein Workshop-Buch. Mhm. Viele Einzelaspekte, man kann so hin und her springen, muss das jetzt nicht an einem durchlesen und hat dann einen riesigen Theorieapparat dahinter, sondern es macht so Lust, Sachen auszuprobieren. Gibt es ein Lieblingskapitel, wenn du reinschaust und sagst so, für jemand, der mal so reinschnuppert, das könnte so ein richtig cooler Einstieg sein?
Ja, ich glaube, das Interessante ist, wenn man das Buch von hinten liest. Und das macht es ja auch möglich. Also einmal ist es so, dass natürlich jetzt in der neuen Edition, die jetzt 2023 rauskam, in der zweiten Auflage ist das Kapitel 10 zwangsweise dazugekommen durch Technologien. Leider ist nämlich die erste Auflage, die ich in Englisch habe, ist oldschool, weil da
kommt KI nicht drin vor.
Mhm. Das heißt, spannend ist, hinten anzufangen. Auch das ist natürlich schon veraltet, weil es ist jetzt ein Jahr alt oder zwei jetzt schon. Und für mich, mein Lieblingskapitel ist quasi das, wo eben Schulen. Und also ich hatte ja das Konzept, dass ich in die Kreativindustrie gehe, so hat es ja angefangen, und mir Inspiration aus der Kreativindustrie hole von Fotografen, Creative Leadern aus Agenturen, Architekten und sowas. Und dann habe ich schnell gemerkt, jetzt musst du aber mal in die Schule gehen und mal gucken, welche School-Founder machen das denn. Und das ist für mich so das Spannendste und das Ermutigendste auch. Das heißt, man kann wirklich auch mal, Entschuldigung, anfangen mit dem Kapitel, mit den, du nennst die Changemaker auch, Und dann Schrittmacher des Wandels sind hier und wirklich mal gucken, wo sind denn 10 Schulen und was machen die eigentlich? Das ist ganz bewusst in Interviews auch strukturiert, dass es nicht so erhobener Zeigefinger rüberkommt. Und einfach eintauchen und sind auch immer nur so 3-4 Seiten oder 5. Was sind eigentlich die Secrets, die diese Schulgründer oder Schulleiter anwenden, um die Schule entweder umzukrempeln oder sie halt bei Null auch neu zu starten? Ne? Und mir ist heute Morgen in der Vorbereitung, habe ich mir noch mal so ein paar Liebkinder rausgesucht, ist mir aufgefallen, wow, das ist interessant. Also zumindest AI findet heraus, dass manche Dinge wirklich sich durchziehen. Also wir haben über Lernkultur gesprochen, wir haben über Selbstwirksamkeit gesprochen, wir haben über keine Hierarchien gesprochen. Das ist bei allen so. Egal, ob es Patrick Newell aus Tokio ist, von der Tokyo International School, der hat schon 1997 damit angefangen. Krass. Weil er angefangen hat, also er hat mit seiner Frau Ikuko hat er eine Schule gesucht für seine beiden Töchter, hat nichts gefunden und hat gesagt, hey, wir müssen selber eine Schule machen, das geht nicht. Dann hat er das aufgesetzt und da geht es vor allem darum, Forscher zu entwickeln, die in die Welt gehen, um neugierig dann in die Welt zu gehen. Und da geht es natürlich vor allem darum, break down the walls, keine Schulfächer, so wenig wie möglich Bewertung, die Lehrenden machen selber ihren Lehrplan und sowas. Es ist trotzdem ein International Baccalaureate. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeine aber Privatschule, aber es zieht sich da durch, so diese Lernkultur. Genauso wie in Finnland, Jukka Sinemäki, das ist die Sauna Lahti School. Da geht es auch darum, im Prinzip das Ziel ist hier quasi, die Leitsätze ist, nicht Wissen zu lehren, sondern Lernende zu befähigen, mit Wissen kreativ umzugehen. Und dann halt wirklich auch offene Räume, Gruppenarbeitszonen, Makerspaces und eine Schule als lernende Organisation. Davon reden wir auch schon lange hier und sowas. Das sind halt Schulen, die machen das auch schon länger. Ja. Da gibt es einen schönen Raum, vielleicht hast du es schon gesehen im Buch, und zwar haben die den Lernenden selber überlassen, einen Raum zu gestalten. Und da gibt es hier so einen Raum, ich zeige dir mal. Da haben Schüler entschieden, wenn sie Bücher lesen, dann wollen sie gerne an der Decke hängen. Ja, und so ist hier auf einer Doppelseite auch. Man sieht also hier auf diesem Bild, wenn ich es gleich gefunden habe, sieht man quasi, die Lernenden haben entschieden, die hängen Gurte an die Decke. Und an diesen Gurten hängen die Lernenden dann und lesen da oben irgendwie so 2 Meter in der Höhe, können sich hochziehen und hängen da oben ab, sozusagen. Ich weiß nicht, ob die es dann durchziehen, ich weiß nicht, ob ich so gut ist für den Rücken. Ja. Aber
ja, so wie Schaukeln sieht es aus.
Die haben
so Sicherheitsgurte an, sind da angeschnallt, genau.
Will aber sagen damit, man hat den Lernenden selber überlassen, wie sie es tun. Und man gibt ihnen Macht. Ja, man gibt ihnen, Macht ist vielleicht das falsche Wort, aber man gibt ihnen im Prinzip Selbstwirksamkeit, auch Mitgestaltungsfreude. Dann gab es so ein schönes Beispiel auch, was extrem spannend ist, von Trace Pickering. Da kann man eine tolle Initiative auch noch vorwegnehmen. Lorraine Power Jobs, das ist die Witwe von Steve Jobs, die ja das Projekt, das XQ-Institut gegründet hat, mit dieser Challenge und dem Aufruf, die besten Highschools zu finden. Und einer dieser Gründer, der damals auch 10 Millionen bekommen hat von diesem Wettbewerb, also sie hat ja 120 Millionen bereitgestellt, hat dann 13.000 Leute haben sich beworben mit Schulkonzepten. Ja. Ich habe mir den Businessplan damals anguckt und das versucht. Das ist unfassbar komplex gewesen. Es ist wie ein Businessplan bei einem Startup abgeben. Und da ist Trace Pickering mit seiner Schulidee auch dann ausgezeichnet worden, auch gefundet worden. Und zwar, schön ist die Geschichte von ihm, und zwar haben die Chance gehabt, nach der Flutkatastrophe in Cedar Rapids komplett von null eine Schule aus dem Boden stemmen zu müssen. Ja? Und da haben die gemeinsam mit dem Gemeindevorsteher Chuck Peters und Erwachsenen haben die gesagt, wir gehen jetzt mal einen Tag in die Schule. Und die fanden das scheiße. Die fanden das unfassbar und haben dann überlegt, was muss man anders machen. Haben das mit Lernenden zusammen entwickelt und da ist jetzt die Iowa Big School entstanden. Das ist interessanterweise eine Schule, die ist als Schule, Service-Schule für andere Schulen zentral, macht Project-Based Learning. Das heißt, man hat da auch nicht den Ansinn, dass man alles kann, sondern man macht eine Schule mit der Kompetenz, in der andere Schulen von beteiligen können. Und da ist es so, dass die Lernenden, so ein bisschen wie bei der Ernst-Reuter-Schule auch, die müssen sich ihre Projekte im Quartier selber akquirieren, müssen es selber auch lösen und die Lehrenden halten sich zurück, wenn sie die Vermutung haben, das wird nicht funktionieren und werden oft überrascht und sagen, Jesus, hat ja doch funktioniert. Die haben es hinbekommen, hätten wir gar nicht gedacht, weil sie es selber auf die Beine stellen. Das heißt, Project-Based Learning, und da ist es auch so, da hast du dann reale Projekte, wo du eine Wirksamkeit spürst. Das heißt, du hast was auf die Beine gestellt, was auch created ist, was die Welt verändert hat. Und darum geht's, ne? Also, und das letzte Projekt, weil du gefragt hast, was ist inspirierend, ist, das war so wichtig für uns, das Projekt, dass wir es selber nach Deutschland gebracht haben mit unserem Verein. Das ist das Projekt My Machine. Das ist einer der Movement Maker, die uns halt wirklich dazu gebracht hat, zu sagen, komm, wir machen das einfach. Und zwar ist das Projekt My Machine, ist jetzt keine Schule, sondern es ist ein Lernprojekt, wo Grundschüler Traummaschinen erfinden. Niemand darf ihnen reinsprechen. Die Universität als Institution bietet mit den Studenten die Konzeptioner, also Schüler sind die Ideator, Studenten sind die Konzeptioner und eine technische Sekundarschule sind die Bilder. Und diese lernen dann zusammen, machen über ein Jahr zusammen Traummaschinen und der Kunde und der Chef sind die Kinder. Das heißt Grundschüler zwischen 7 und 9 Jahren. Und das haben wir jetzt mit der Galileo Grundschule in Stuttgart, mit der Universität Stuttgart und der Max-Eid-Schule realisiert. Und wenn du da dann die Maschinen siehst, also und die Kinder, die dann den Müll, letztendlich, was ist das da, ein Müllmatrose zum Beispiel, wurde dann erfunden. Das heißt, ein Kind beschreibt ein Problem, was für ihn wichtig ist, was zu lösen ist in der Welt. Und es wird komplett ernst genommen und spürt dann auch, oh, eine Idee umsetzen ist aber nicht so easy. Ich brauche Grip. Ich brauche Collaboration. Ich muss kommunizieren. Ich muss meine Idee auf den Punkt bringen. Was da gelernt wird in diesen 9 Monaten, ist unfassbar. Und auch die Erwachsenen, was die Studenten von den Kindern lernen, wieder an Neugier und sowas. Und das sind so Dinge, die einfach zeigen, es geht. Wir können uns nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, das System ist aber so. Dafür gibt es zu viele Beispiele da draußen in der ganzen Welt, die uns Mut machen sollten, einfach zu sagen, ja, dann wird es aber auch mal höchste Zeit, dass wir es auch tun. Weil es kann nicht sein, dass es im Kleinen funktioniert und man einfach dann sich, ich sag's mal ganz knallhart, einfach zurücklehnt, sagt, ja, es ist halt so in der Politik, dann, ja, können wir nichts tun. Die Welt zeigt, dass man was tun kann, ja, und zwar ausreichend. Also.
Wenn ihr eine Schule kennenlernen wollt, an der das auch so passiert ist, dann bietet sich unter anderem die Alemannenschule in Wutöschingen an und mit Stefan Rupana sind wir in den nächsten Wochen, vielleicht 2, 3 Monaten auch zum Podcast verabredet, also es lohnt sich auf jeden Fall nochmal
reinzuhören. Unbedingt, Stefan, ist großartig.
Leo, vielleicht ganz zum Schluss, würdest du gern selbst eine Schule gründen?
Ich habe offen gesagt schon oft hatte ich die Neigung und habe schon oft drüber nachgedacht. Vielleicht mache ich es auch später mal. Ich würde sie wahrscheinlich so eher so gründen, wie jetzt zum Beispiel Dr. Manfred Hückel, also vielleicht eine Schule. Er hat ja keine gegründet, aber halt wirklich auf den Kopf gestellt. Also eher so als Ehrenamtlicher, als Inspirator. Vielleicht auch, was ich toll fände, ist Schulgründungen zu begleiten. Ich würde es wahrscheinlich so machen wie ein Unternehmer. Ich würde dann auch Kapital einsammeln etc. Und eben versuchen, die besten Dinge, die ich gelernt habe, dann zusammenzuführen. Aber auf jeden Fall mit Menschen, die sich damit auskennen. Das heißt, ich wäre eher so der, ich sag mal, der Inspirator, der Guide dafür, immer wieder darauf zu achten, dass man wieder sich neu erfindet, regelmäßig, ne? Und wird wahrscheinlich versuchen, Gelder einzusammeln, um die besten Leute zusammenzukriegen. Also es ist ja auch das, was die Alpha School, finde ich ganz interessant, was Mackenzie Price da, wenn man die ich sag mal, das Recruitment-Modell, man versucht einfach, die besten Leute zusammenzukriegen, weil dann ist es auch so, dann weiß ich, dass die besten Leute rauskommen. Ja, es wird wahrscheinlich eine Privatschule erstmal, würde es auch bei mir erstmal sein, weil ich hätte keine Lust, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Aber was ich halt toll fände, ist es, wenn die Politik noch mehr überlegt, wie kann man Privatschulen, so wie es ja eigentlich auch mal gedacht ist, die Freiheit, die wir ihnen zugeteilt haben, wirklich nutzen und versuchen, diese Geheimnisse auch skalierbar zu machen. Und die Sprint ist ja gerade in Vorbereitung da auch was Tolles mit Social Innovation, mit Clara Bruns oder so. Also ich drücke da die Daumen und bin da auch selber so immer mit dem Ohr und in Diskussionen. Also das Projekt gibt die Möglichkeit, jetzt vielleicht sogar genau das zu tun. Das heißt, zu lernen von den, ich sage jetzt mal, den Mutigsten, nicht den Besten, sondern den Mutigsten und zu überlegen, wie können wir ein Schulsystem oder ich sag mal sogar eine Schulplattform entwickeln, digitale Plattform, die diese Methoden skalierbar. Das wäre für mich eine Mischung aus einem Eduki für Schule und einer KI-Plattform, die die besten Methoden, so ähnlich wie die Alpha School vielleicht für Schulen verfügbar macht und meine Schule, das System lernt von meiner Schule und weiß, wo ich bin und gibt mir dann die, ich sag mal, angepasst an mein Lernprofil als Schule, die Methoden, die Organisationsstrukturen, sowas, die halt für mich am sinnvollsten ist. Und wenn wir das hinkriegen, und ich glaube, wir haben KI, die das, es ist für mich momentan natürlich noch Theorie, aber ich habe die Vermutung, dass das funktionieren kann, weil andere machen es schon mit Lernenden. Warum soll die Schule nicht als Lernende dahergehen? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Aufruf jetzt, dass jeder, der wirklich der Mutmacher ist, der schon die Innovationen vorangebracht hat, gerne auch im nächsten Jahr auf die Fotomundo zu kommen, aufs Fotomundo Festival, weil das ist genau die Bühne, die wir schaffen wollen am 25., 26. Juni.
In Berlin?
In Stuttgart, in der Liederhalle im Haus der Wirtschaft, um da ins Gespräch zu kommen, sich Mut zu machen und dann auch hoffentlich auch Politik, also ich lade auch alle 16 Kultusminister ein hier, sich inspirieren zu lassen, ermutigen zu lassen und dann wirklich die Köpfe zusammenzustecken und fokussiert zu überlegen, wie können wir das, was uns geschenkt wird an Technologie jetzt, nicht davor Angst haben, sondern dafür zu nutzen, unser Brain in Creative Collective Intelligence noch größer zu machen, um unseren Kindern und der Next Gen halt nicht mehr das anzutun, was zu machen. Deswegen, also ich bin ja keiner von negativen Botschaften, deswegen ist auch immer eine Mut machen, aber lasst es uns als Chance sehen, den Change mit dem voranzutreiben, was wir jetzt als Privileg geschenkt bekommen haben. Weil ich glaube, es ist nie wieder so spannend, als Jugendlicher oder als Kind aufzuwachsen wie jetzt. Und wir sollten das nicht die Chance vertun. Ne? Das ist wirklich, deswegen let's change. Ne? Also.
Wenn Schule auf Ideen bringt, heißt das Buch. Der Autor Leo Sommer und mit ihm haben wir heute gesprochen hier im Potenzialverstärker.
Danke dir
sehr herzlich.
Es war ein tolles Gespräch, hat mich echt auch berührt. Also
mich auch.
Ist schön spontan und weiter so. Also das make it, ne? Das ist wirklich klasse. Danke dir, Armin.
Macht's gut.
Potenzialverstärker ist die Podcast- und Videoreihe von Bildung und Begabung, dem Talentförderzentrum des Bundes und der Länder. Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Stifterverband und der Kultusministerkonferenz.